ich habe jetzt wirklich in meinen 20 Jahren Berufserfahrung kein einziges Verfahren gesehen in einem Strafverfahren, wo, wenn nicht wirklich die Beweislage erdrückend war, derart viele Zweifel aufgekommen sind an der Glaubwürdigkeit der Belastungszeugen, beziehungsweise überhaupt an der Glaubwürdigkeit der vorgeworfenen Taten wie in diesem Verfahren.
Heute war Herr Dr. Oliver Scherbaum hier in Asbruni. Herr Scherbaum ist Rechtsanwalt in Wien und wir haben über einen seiner Mandanten und über dessen Verfahren gesprochen, nämlich über Julian Hessenthaler. Herr Hessenthaler hat in dem Gespräch mit mir hier recht grundlegende Vorwürfe gegenüber der österreichischen Justiz erhoben. Herr Scherbaum hat die jetzt juristisch professionell kontextualisiert. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei diesem Gespräch. Bis bald.
Gut, Herr Dr. Scherbaum, vielen herzlichen Dank, dass Sie da sind. Sie sind da,
danke
weil
für die
Sie,
Einladung.
Ist mir eine Freude. Sie sind da, weil Sie der Rechtsanwalt von Julian Hessenthaler in dem Verfahren waren, von dem Herr Hessenthaler hier exakt an dieser Stelle vor einigen Wochen auch gesprochen hat. Ich hatte damals den Eindruck, dass man das ein bisschen juristisch kontextualisieren sollte, was er erzählt. Vielen Dank, dass Sie deswegen da sind. Lass uns das versuchen. Vielleicht wollen Sie erzählen, wie Sie dieses Verfahren erlebt haben, vielleicht ganz von Beginn an.
Ja, also nochmal danke für die Einladung. Freut mich immer, wenn ich über dieses Verfahren, das doch ein besonderes war, auch in meiner bisherigen Laufbahn als Rechtsanwalt und Strafverteidiger erzählen darf. Ich glaube, zusammengefasst kann man sagen, dass dieses Verfahren einzigartig war, sowohl in der Vorgeschichte, der Tragweite der Tätigkeit des Julian Hessenthalers bei der Aufnahme des berühmten Ibiza-Videos und seiner Folgen, als aber auch dann, was die Ermittlungsmaßnahmen der Staatsanwaltschaft betroffen haben, die Art und Weise, wie diese Ermittlungsergebnisse zustande gekommen sind, wie sie dann in einem Gerichtsverfahren verwertet wurden und letztlich auch von welchen Seiten auch immer versucht wurde, Einfluss zu nehmen auf die Verteidigung, auf Julian Hessenthaler, auf die Gerichte, auf die Staatsanwaltschaften. Es war beeindruckend, ja.
Und wann hat es begonnen, das Beeindruckende?
Das Beeindruckende hat schon eigentlich vor der Übernahme des Mandats durch mich, ich bin ja erst ein bisschen später dazugekommen im Rahmen des Ermittlungsverfahrens, begonnen. Das beginnt mit Auskunftsdatenmaßnahmen der Staatsanwaltschaft, die dann später vom Oberlandesgericht Wien auch als rechtswidrig festgestellt wurden, weil die eigentlichen notwendigen gesetzlichen Voraussetzungen, insbesondere ein konkreter Tatverdacht, also ein dringender Tatverdacht gegen Julian Hessenthaler zum damaligen Zeitpunkt, noch gar nicht vorlag und man also mit Funkzellen, Datenauswertungen hier vorgegangen ist in Deutschland, die dann alle als rechtswidrig erkannt wurden. Warum ist das so besonders? Weil die zugrunde liegenden Vorwürfe damals sich beschränkt haben eigentlich auf die Herstellung des Ibiza-Videos, das heißt diese geheime Aufnahme von Bild- und Tonaufnahmen und auch Erpressungsversuchen durch Dritte, nicht durch Julian Hessenthaler selbst. Und für solche Art Delikte eigentlich diese Art der Ermittlungsmaßnahmen, die so weit in Grundrechte eingreift, dass also auch Funkzellen, Datenauswertungen gemacht werden, sind total unüblich sind. Ja, also das kennen wir aus Terrorverfahren, wenn man gegen unbekannte Täter ermittelt und hier irgendwelche Funkzellen auswertet, wenn man versucht zu eruieren, welche Personen in einem bestimmten Umfeld sind, aber dass man das bei solchen Delikten gerichtlich bewilligt, das hat es noch nie gegeben und deswegen wurde es auch zu Recht dann als rechtswidrig aufgehoben.
Und Sie meinen, dass das schon damals so war, weil eben das Verfahren von Beginn an eine politische Komponente hatte, die nicht unmittelbar mit den Vorwürfen zu tun hatte?
Naja, es drängt sich schon der Eindruck auf, dass die zuletzt zur Verurteilung führenden Vorwürfe gegen Julian Hessenthaler doch für sehr viele Leute von Vorteil waren. Ne? Also ich habe schon den Eindruck, dass es ein reges Interesse daran gab, nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos im Mai 2019 zu recherchieren und sofort zu finden, wer steckt da dahinter, welcher politische Auftraggeber ist das. Das ist ja fast schon in Richtung eines Staatsverrats gegangen, die Vorwürfe, die man hier gesehen hat aus dem Ausland oder was auch immer, wer da dahinter stehen soll. Und man wollte, glaube ich, auf Biegen und Brechen herausfinden, wer da dahinter steht. Und um dieses Ziel zu erreichen, was notwendig, dass man denjenigen, der als Erster an der Kette steht, und das war eben der Schaffer oder Macher des Ibiza-Videos, Julian Hessenthaler, dass man mit denen einmal bekommt, weil er war ja nicht in Österreich, er war ja in Deutschland beziehungsweise überhaupt nicht greifbar, und man wollte diesen Menschen eben in Österreich haben, und dafür brauchte es einen europäischen Haftbefehl, und den kriegt man halt nicht so einfach mit einem normalen Vorwurf der verbotenen Bild- und Tonaufnahme, weil die ist natürlich von der Strafdrohung viel zu gering, um einen solchen internationalen Haftbefehl zu bekommen. Und da war es doch dann ganz gut, dass andere Vorwürfe in den Raum gekommen sind.
So, jetzt ist das eine natürlich die Verfolgung durch die Polizei, schrägstrich die Staatsanwaltschaft. Das andere ist dann ein Gerichtsverfahren mit einem Urteil am Ende. War das auch auffällig?
Beim Gerichtsverfahren, glaube ich, muss man das sehr diffizil betrachten, beziehungsweise muss sehr aufpassen. Ich glaube, dass ein großes Manko in diesem Verfahren war, dass der Richter, der als Vorsitzender des Schöffensenats ja über die Strafe dann oder über die Schuld und Unschuld entschieden hat, und wir wissen alle, wie stark Schöffen sich einbringen in so einem Schöffengerichtsverfahren, nämlich leider viel zu wenig, dass dieser Richter als Führender des Verfahrens nicht alle Grundlagen hatte bei seinem ersten Aktenstudium, die es gebraucht hätte. Was meine ich damit? Das Ibiza-Ermittlungsverfahren ist ein sehr, sehr umfangreiches Ermittlungsverfahren. Da ging es nicht, vor allem nicht nur um die Drogenvorwürfe, die dann erhoben worden sind gegen Julian Hessenthaler, sondern da gehört ja auch dazu vor allem die Frage möglicher Korruptionshandlungen durch HC Strache und andere. Das war also ein sehr großes Verfahren, und das Verfahren gegen Julian Hessenthaler, letztlich das Drogenverfahren, wurde ja dann aus diesem großen Verfahren abgeschichtet. Und die Staatsanwaltschaft hat es meiner Meinung nach unterlassen, sämtliche relevanten Dokumente, die notwendig gewesen wären, um dem Richter ein vollständiges Bild über die Sachlage zu schaffen, in dieses abgetrennte Verfahren einzuführen. Das macht die Staatsanwaltschaft, das kann die Verteidigung nicht. Das kann die Verteidigung erst dann, wenn sie dieses abgetrennte Verfahren hat, weil wir dann auch eine Aktenabschrift kriegen, und ich kann dann überprüfen, was wurde eigentlich von der Staatsanwaltschaft mit der Anklageschrift dem Gericht vorgelegt. Und da sind wir natürlich schon drauf gekommen, dass da grundlegende Dinge, die eben die gesamten Hintergründe dieses Verfahrens zeigen, dass die einfach nicht in diesem Ermittlungsakt und in diesem Gerichtsakt drinnen waren. Wir haben das natürlich dann zu einem späteren Zeitpunkt, wie wir das erkannt haben, vorgelegt, zumindest in großen Teilen. Da habe ich aber schon den Eindruck, dass da die Meinungsfindung vielleicht schon passiert ist. Und es ist dann immer sehr schwierig bei Gerichten oder überhaupt bei Menschen dazu zu kommen, dass man von einer einmal gefassten Meinung auch wieder abgeht.
Und Sie meinen, dass der Richter das, was Sie dann im Nachhinein vorgelegt haben, vorher gar nicht einordnen konnte, oder?
Er konnte es nicht nur nicht einordnen, er hatte es einfach gar nicht. Das beginnt bei entsprechenden Beschlüssen der Obergerichte, das beginnt bei Amtsvermerken von den ermittelnden Beamten, die vor allem die Glaubwürdigkeit der Belastungszeugen betreffen. Und das geht so weit, dass sogar einzelne Aussagen der Belastung, also einzelne Protokolle und Niederschriften der Belastungszeugen nicht vorgelegt waren, nämlich gerade die, wo sie sich selbst widersprochen haben. Und die haben wir dann erst im Verfahren vorgelegt, und da ist halt mein Eindruck, dass die nicht mehr in der notwendigen Wichtigkeit und Relevanz aufgefasst worden sind, wie sie eigentlich aufzuzeigen gewesen wären.
Und verstehe ich Sie richtig darin, dass Sie sagen, dass das strategisch motiviert nicht vorgelegt wurde, also dass man irgendwo da eine große Intrige spinnen wollte, oder wie würden Sie das beschreiben?
Das kann ich nicht sagen, ob das jetzt eine Intrige war oder ob die Staatsanwaltschaft, die ja eigentlich dazu verpflichtet ist, nämlich zur Objektivität, sowohl alles Entlastende als auch Belastende vorzulegen, es einfach für nicht relevant erachtet hat, in völliger Verkennung der Relevanz dieser Dokumente. Ich möchte niemanden eine Agenda unterstellen, noch dazu nicht in einem gemeinsamen Zusammenwirken, aber es fällt halt auf, dass sehr viele Dinge nicht zugunsten des Herrn Hessenthaler gelaufen sind, wie wir sie eigentlich in unserem Rechtsstaat haben sollten.
Und die Verurteilung ist ja, das haben Sie dann auch auch öffentlich gemacht, auch deswegen ungewöhnlich, weil man nicht genau entnehmen kann, wann dieser Drogenübergabeakt jeweils stattgefunden haben soll. Nicht? Das ist also im Urteil steht drin, zu einem nicht näher bekannten Zeitraum, da und da. Und
der nicht näher konkretisierbare Zeitraum, der würde mich gar nicht so stören. Das ist ständige Judikatur, dass man das also nicht jetzt ganz konkret festmachen muss, weil es auch manchmal in der Aufarbeitung von Straftaten gar nicht möglich ist. Mein Problem war ein ganz anderes. Mein Problem war das, dass der Vorwurf und der Beweis für die Vorwürfe sich darauf beschränkt haben, dass zwei Personen entsprechende Angaben gemacht haben, die Belastungszeugen. Diese beiden Zeugen haben sich aber teilweise diametral widersprochen, was sowohl Tatzeitpunkt, Tatort als auch die dafür geleistete Bezahlung für diese Drogen betrifft. Und diese doch erstaunliche Diskrepanz an den Aussagen wurde vom Gericht damit erklärt, dass man gesagt hat, die Unterschiedlichkeit oder diese Widersprüche zeigen eigentlich nur, dass sich die beiden Zeugen nicht abgesprochen haben und deswegen sind sie besonders glaubwürdig. Mhm. Also das ist fast Kafkaesk, weil wenn ich dann sage, jemand, der sich extrem widerspricht, ist besonders glaubwürdig, da brauchen wir eigentlich zum Thema Beweiswürdigung und Logik und Lebenserfahrung eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Und das hat mich sehr gestört und auch alle Prozessbeobachter, die also wahrscheinlich eine neutralere Position einnehmen als ich, wenngleich ich auch wesentlich mehr weiß in den Akten als alle Prozessbeobachter, das hat schon für große Missstimmung gesorgt, ja.
Ja, und auch einiges an Medienresonanz, nicht wo also auch Leute, die was vom Fach verstehen, durchaus ein wenig verwundert waren, vorsichtig formuliert, dass das zu einem Schuldspruch geführt hat, nicht das, was eben zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt an einem Ort stattgefunden haben soll mit widersprüchlichen Aussagen der Zeugen.
Ja, also bei uns gilt nun mal der Zweifelsgrundsatz, im Zweifel für den Angeklagten. Und das ist natürlich immer eine schwierige Frage, wann habe ich Zweifel, aber es gilt, ich muss mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von der Schuld des Täters überzeugt sein, um ihn überhaupt verurteilen zu können, habe ich auch nur einen Zweifel daran, ob er es getan hat oder ob es nicht doch vielleicht eine fingierte oder eine falsche Belastung ist, dann müsste ich eigentlich freisprechen. Und ich habe jetzt wirklich in meinen 20 Jahren Berufserfahrung kein einziges Verfahren gesehen in einem Strafverfahren, wo, wenn nicht wirklich die Beweislage erdrückend war, derart viele Zweifel aufgekommen sind an der Glaubwürdigkeit der Belastungszeugen beziehungsweise überhaupt an der Glaubwürdigkeit der vorgeworfenen Taten wie in diesem Verfahren. Das beginnt ja in Wahrheit nur bei diesen Widersprüchen, die ich gerade gesagt habe, hinsichtlich Tatzeit, Tatort und Bezahlung, die geleistet wurde. Das geht weiter über teilweise diametral widersprechende Aussagen von Bedrohungsszenarien, das geht hin zu bezahlten Zeugen. Also es ist ganz, ganz selten, dass man in einem Verfahren, wo ein Belastungszeuge auftritt und man behauptet, dass der Belastungszeuge falsche Vorwürfe erhebt, tatsächlich ein Motiv für diese Falschbelastungen hat. Ja? Das gibt es vielleicht im Familienbereich, irgendwelche Rachegelüste oder sonst was. Aber das Motiv von Bezahlungen, das ja immer bekannt ist, dass man sagt, ah, der ist sicher bezahlt worden, dass man das wirklich beweisen kann, ist ganz, ganz selten der Fall. Wir hatten tatsächlich den Beweis, weil Rechnungen gefunden worden sind und es war nicht einmal bestritten mehr, dass also der Hauptbelastungszeuge von jemandem, der ein reges Interesse daran hat, dass Julian Hessenthaler verurteilt wird, tatsächlich hohe Geldbeträge, nämlich 50.000 Euro erhalten hat. Und just jener Belastungszeuge hat Julian Hessenthaler dann auch massiv belastet, in vielen Fällen nachweislich zu Unrecht. Er hat sogar dann ein Betrugsverfahren selbst bekommen, weil er eben falsche Belastungen an diesen Bezahler von diesen 50.000 Euro geliefert hat. Und nichtsdestotrotz wurde dieser Zeuge, der von der Staatsanwaltschaft selbst inmitten eines Ermittlungsverfahrens wegen gewerbsmäßigen Betrugs steckt, als besonders glaubwürdig vom Gericht festgestellt. Das mutet schon alles sehr eigenartig an.
Jetzt ist es so, dass man, wenn man in einem Schöffenverfahren ist, ja mit den Tatsachen leben muss, die festgestellt wurden. Nicht? Das heißt, das steht jetzt einmal so da. Ne? und erzeugt die eine oder andere Folgefrage. Die eine ist mal rechtspolitisch, ob man, was man daraus folgert, ob das vielleicht reformbedürftig wäre aus Ihrer Sicht. Das andere ist, was man die Lege Lata daraus macht. Also Sie sind ja mit dem Verfahren noch nicht fertig. Es gibt ja eine Beschwerde beim EGMR. Vielleicht wollen Sie kurz einmal, vielleicht fangen wir mit dem Zeitenaspekt an, also mit dem EGMR-Verfahren. Was machen Sie da geltend? Warum machen Sie das geltend? Und Hessenthaler hat hier sitzend gesagt, er hat eigentlich mehrere Monate nicht Fußfessel in Kauf nehmen müssen, um das Verfahren weiter bekämpfen zu können. Also er hat den Eindruck erweckt, als wolle er das wissen. Haben Sie ihm das geraten? Kann man das überhaupt einem Menschen, der in so einem Verfahren steckt, raten? Also dieser ganze Komplex würde mich interessieren. Und dann im zweiten Schritt würde mich interessieren, ob man eigentlich was an der Tatsachenfindung, zumindest im schöffengerichtlichen Verfahren, ändern sollte aus Ihrer Sicht.
Also zum einen raten kann man den Mandanten grundsätzlich gar nichts. Die Entscheidung müssen sie selbst treffen, man kann sie nur aufklären. Das, was Julian Hessenthaler gemeint hat, ist, dass er, wenn er ein Geständnis abgegeben hätte, auch für die Taten, die er gar nicht begangen hätte oder hat, das natürlich der wesentlichste Milderungsgrund ist und er natürlich dann eine weitaus geringere Strafe ausgefasst hätte, als sie letztlich über ihn verhängt wurde. Das haben wir ihm gesagt. Wir haben ihm gesagt, solltest du dich geständig verantworten, dann wird dir das natürlich als wesentlicher Milderungsgrund zugutekommen und eine allfällige Haftstrafe wird sich massiv reduzieren und es wird weitaus weniger werden, vielleicht sogar bis dorthin, dass es tatsächlich eine Fußfessel geworden wäre.
Ja, aber ich wollte nicht auf den Punkt raus, das hat er zwar auch gesagt, aber er hat auch gesagt, wenn er die Entscheidung rechtskräftig hätte werden lassen, dann hätte er mit einer Fußfessel früher rauskommen können, als er aufgrund der Nichtrechtskraft des Verfahrens jetzt eben dann rausgekommen
wäre. Das stimmt, aber dafür, um eben zum EGMR zu kommen, muss ich natürlich dann auch tatsächlich diesen Weg gehen.
Genau, das
war eben man schon auch sagen muss, es ging uns gar nicht so um den EGMR, sondern wir hatten schon großes Vertrauen in den obersten Gerichtshof auch, dass der diese doch etwas eigenartige Beweiswürdigung des Gerichts als derart widersprüchlich erkennt, dass es auch im Schöffengerichtsverfahren zumindest eine Aufhebung des Urteils gegeben hat. Wir haben ja das Problem, deswegen komme ich jetzt doch leider ein bisschen zum ersten Punkt. Wir haben ja das Problem im Schöffengerichtsverfahren in Österreich, dass die Beweiswürdigung als solches nicht bekämpfbar ist. Mhm. Also sofern die nicht jetzt grob den Denkgesetzen widerspricht oder völlig außerhalb jeglicher Lebenserwartung ist und Erfahrung ist, dann kann der oberste Gerichtshof diese nicht mehr overrulen und nicht mehr neu festmachen.
Darf ich da kurz unterbrechen, weil das erinnert mich so an meine Zeit als Student, da habe ich das erste Mal gehört und ich habe mich damals schon gewundert und es ist viele Jahre her, aber ich wundere mich immer noch darüber, wie man eigentlich in eine Strafprozessordnung hineinschreiben kann, dass ein Schöffengericht, also immerhin doch eine professionalisierte Einrichtung, den Denkgesetzen grob widersprechend irgendetwas feststellen kann. Also es ist doch eigentlich ein Widerspruch in sich, oder? Wenn man nicht also von institutioneller Korruption ausgehen möchte, ja, dann gibt es keine professionellen Richterinnen und Richter, die nicht den Denkgesetzen entsprechend denken können, sonst wären sie nicht dort gelandet, wo sie sind. Ja.
Das möchte man meinen,
also ist das eine so allgemein formulierte Nonar-Regel, dass man sie immer ziehen kann, wenn man sie braucht und im Übrigen auch sonst halt vergessen kann, nicht? Ja. Müsste man nicht eigentlich dort anfangen, dass man sagt, es ist eigentlich ungeeignet, um als Grundlage dafür zu dienen, zu entscheiden, wann die Beweiswürdigung wieder aufgehoben werden kann?
Ich gebe Ihnen schon recht, grundsätzlich sind aber auch Richter Menschen und Menschen machen Fehler. Da sind leider auch die Richter nicht davon ausgenommen. Und es kommt doch tatsächlich vor, dass also Beweisergebnisse völlig missinterpretiert werden, ohne jetzt irgendeine Agenda zu haben oder da jetzt ein bewusstes Vorgehen des Richters oder des Schöffengerichts zu werten. Das kommt einfach vor und wie gesagt, ich hätte jetzt diese schon vorher skizzierte Beweiswürdigung, dass also wenn sich zwei Zeugen diametral widersprechen, sie besonders glaubwürdig sind, weil sie sich da nicht abgesprochen haben, das hätte ich ja gerade unter so eine widersprechende eine grob mangelhafte Beweiswürdigung eingeordnet. Der oberste Gerichtshof, da gebe ich recht, der kann sich das natürlich dann drehen und wenden, wie er will. Ne? In einem Fall sagt er, naja, da ging es nicht einzuwenden und beim anderen, wenn er will, dann hebt das halt auf. Ne? Ich finde es grundsätzlich schon problematisch in Anbetracht der Deliktsschwere, die ja beim Schöffengericht höher ist als bei einem Einzelrichter, dass ich dort die Beweiswürdigung nicht bekämpfen kann. Ja, wir können jetzt darüber diskutieren, dass das dann eine Frage des Volkes ist. Wir haben das ja im Geschworenengerichtsverfahren dann auch. Da ist ja nicht einmal mehr der Richter eingebunden bei der Lösung der Schuldfrage. Aber ich halte das in Anbetracht der Komplexität von Verfahren, der Schwierigkeit von Beweiswürdigung einfach nicht zeitgemäß, dass man das so aus der Hand gibt und sagt, also hier hast du eine Instanz, die entscheidet jetzt darüber, wie die Beweisergebnisse zu werten sind und das ist nicht mehr überprüfbar. Schwierig.
Zumal man ja auch noch, das haben Sie ja vorhin in einem Nebensatz gesagt, ich möchte es noch weiter hervorholen, weil ich es für wichtig halte, man noch dazu sagen muss, dass ja Schöffinnen und Schöffen normalerweise da still daneben sitzen, weil sie in sowas noch nie waren, sich irgendwie zwischen wichtig fühlen und fürchten, irgendwo so dazwischen, nicht? Und in aller Regel nicht teilnehmen an dem, an der Würdigung, also jedenfalls nicht erkennbar teilnehmen an der Würdigung dessen, was sie da gerade erleben, ne? Und ja, ich, Punkt, ja,
Ja,
Punkt.
also ganz unterschiedlich. Ich hab so ein bisschen eine Dynamik schon erlebt in solchen Schöffengerichtsverfahren. Also in der Regel ist es genauso, wie Sie sagen, dass also die Schöffen eigentlich ja auch, weil sie in einer völlig neuen Situation sind, in der sie noch nie waren, es ist ja, kann ja jeder zum Schöffen berufen werden, ganz egal, welche Ausbildung er hat und welchen Beruf er ausübt. Sich in einer neuen Situation befindet, wo er jetzt über jemanden richten muss. Das ist ja eine große Verantwortung und in der Regel wird man sich natürlich, wenn man da hier keine Erfahrung hat und die Konsequenzen sieht, die das hat, vielleicht ein bisschen zurückhalten. Und das merkt man schon, dass Schöffen in Hauptverhandlungen im Strafverfahren sehr wenig Fragen stellen, sehr wenig hinterfragen. Wir haben versucht, das gerade im Fall Hessenthaler auch am Anfang schon in den Eingangsstatements anzusprechen, haben die Schöffen aufgefordert, sie sollen sich intensiv einbringen, sie sollen sich trauen, Fragen zu stellen, weil es wirklich viele geben wird. Es ist leider nicht auf fruchtbaren Boden gefallen, auch in Anbetracht der Schöffen, die halt hier tätig waren. Andere Verfahren hingegen, erkennt man dann, vor allem wenn Schöffen mehr sind als nur zwei, also wenn dann viele Schöffen da sind, im Sinne von Ersatzschöffen, wenn es lange Verfahren sind, und dann plötzlich ein Schöffe beginnt, Fragen zu stellen, was für eine Dynamik das innerhalb der Schöffengemeinschaft auslöst und plötzlich werden wirklich von allen Seiten Fragen gestellt. Ja? Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, da besteht ein Ressentiment und ein bisschen eine Zurückhaltung, eine bewusste oder unbewusste Besorgnis, man könnte vielleicht was Falsches fragen oder vielleicht wäre das nicht jetzt opportun, das zu fragen, was sehr schade ist, ja.
Also es ist letztlich ein Gruppendynamikspiel, das aber also einerseits zufällig ist und andererseits so gut wie nicht untersucht, ne? Also ich kenne zumindest keine Studien darüber, wie welche Auswirkungen das hat, wann ein Schöffe, eine Schöffin irgendwann mal was zu fragen beginnt.
Ja.
Im konkreten Verfahren waren die aber relativ still, ne? Also
Im konkreten Verfahren waren sie relativ still, vielleicht nicht zuletzt auch der Art und Weise des Vorsitzenden geschuldet. Auch da wieder, ne? Wenn also jemand sehr streng und mit starker Hand ein Verfahren führt und alles fragt und dann vielleicht auch nur eine rhetorische Frage, ob es noch Fragen gibt, seitens der Schöffen stellt, wird sich der Schöffe noch weniger trauen, vielleicht eine ihn unter den Fingernägeln brennende Frage dann tatsächlich zu stellen, weil er sich denkt, also die ist jetzt offensichtlich nicht gewünscht, diese Frage, dann stelle ich sie halt einfach nicht. Ja, und das hatten wir in diesem Verfahren mit diesem Richter, der sich also von Anfang an sehr stark in der Führung des Verfahrens gezeigt hat und auch anwesende Medienvertreter entsprechend grundlos belehrt hätte oder hat, dass man hier jetzt keine Aufnahmen machen darf und insbesondere auch nicht den Namen seiner Person in den Medien veröffentlichen darf. Wüsste nicht, in welcher Prozessordnung da steht, dass man den Namen des Vorsitzenden nicht in einen Zeitungsbericht schreiben darf. Aber er hatte schon gleich zu Beginn klargestellt, dass er mit allen Möglichkeiten, die ihm zu Gebote stehen, gegen eine derartige Berichterstattung vorgehen wird.
Wobei man den Namen googeln kann. Ich habe es getan. Also man findet den Namen.
Manche Medienvertreter lassen sich halt dann doch nicht abschrecken. Aber es zeigt schon eine gewisse Art der Verhandlungsführung, die vielleicht auch dominant ist, wenn man mit so einem Statement in die Verhandlung geht, nämlich am ersten Tag.
Ja, okay. Also der OGH hat festgestellt, es gibt keine Verletzung der Denkgesetze und das war das, worauf Sie eigentlich gehofft hatten, als Hessenthaler gesagt hat, er bekämpft das Verfahren weiter. Sie bekämpfen es aber weiter, wir kommen wieder zum EGMR. Ja. Also OGH ist erledigt, höchstinstanzliche Entscheidung ist getroffen. Jetzt warten Sie auch schon eine gewisse Zeit lang und Sie warten wahrscheinlich noch eine lange Zeit weiter. Warum?
Also wir haben eine Beschwerde beim EGMR eingebracht, beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, weil wir in der gesamten Verfahrensführung, das betrifft das Ermittlungsverfahren und die daraus gewonnenen Beweisergebnisse, aber auch dem Gerichtsverfahren und die dortige Würdigung der Beweise eine Verletzung des Grundsatzes des fairen Verfahrens nach Artikel 6 MAK sehen. Mhm. Wir haben das auch versucht, mit entsprechenden Judikaten schon zu unterlegen. Auch hier sage ich beim EGMR, man muss einfach hoffen, dass man jemanden findet, der sich das gut ansieht. Und auch der wird dann erkennen, dass die solcher Art gewonnenen Beweisergebnisse vielleicht nicht dem fairen Verfahren entsprechen. Was will ich zum Beispiel beispielhaft sagen? Es gibt mehrere Einvernahmen durch Mitglieder der SOKO-Tape, also der Ermittlungseinheit, die sich um dieses Ibiza-Video gedreht hat, wo der ermittelnde Beamte eigentlich ein Naheverhältnis zu HC Strache hat, wo also diese berühmten SMS auch dann kursiert sind und derart gewonnene Beweisergebnisse von einem befangenen Ermittlungsorgan können natürlich dann auch nicht in der entsprechenden Art und Weise Berücksichtigung finden in einem Verfahren. Haben sie aber. Also man hat nicht das neu gemacht, sondern man hat auf diesen Ermittlungsergebnissen aufgebaut, die von einem befangenen Ermittlungsorgan sind. Das ist ein Punkt. Die gesamte Hintergrundthematik, diese nicht komplette Vorlage des Aktes, wie sie eigentlich notwendig gewesen wäre. Also ich möchte fast sagen, das Ausklammern des Ibiza-Videos aus und die Herstellung des Ibiza-Videos aus dem Verfahren angeblichen Drogenverkaufs durch Julian Hessenthaler. Der Richter hat damals gemeint, also das interessiert ihn alles gar nicht, was vorher war, sondern für ihn geht es hier ausschließlich um den Drogenverkauf. Das kann man aber nicht. Man kann diese beiden Verfahren nicht trennen. Die sind miteinander verbunden. Da gibt es Interessen, die mit zu berücksichtigen sind. Und dieses Plakative, es interessiert mich nicht, was in dem anderen Verfahren, Ibiza-Video und die Hintergründe hier passiert sind, mit dem gegenständlichen Verfahren, auch das widerspricht dem Grundsatz eines fairen Verfahrens, weil ich muss eben alle Gesamtumstände berücksichtigen. Mhm. Und da gibt es noch viele weitere derartige Punkte, wo wir halt der Meinung sind, dass das Gericht nicht in der korrekten Weise berücksichtigt hat und somit den Grundsatz des fairen Verfahrens verletzt hat.
Gut, und das Verfahren ist anhängig und Sie haben auch noch keine Prognose, wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist. Ne?
Kann ich nicht sagen. Ich denke, dass es sicherlich in den nächsten 2 Jahren wahrscheinlich soweit sein wird.
Finden Sie, dass der Rechtsschutz ausreicht?
Grundsätzlich muss ich sagen, dass ich mit den österreichischen Gerichten sehr zufrieden bin. Natürlich gibt es immer Entscheidungen, mit denen man nicht einverstanden ist. Es gibt natürlich Richter und Richterinnen, mit denen man sich besser fühlt als mit anderen, vielleicht auch besser verstanden fühlt, ein besserer Glauben da ist, dass man hier auch wirklich in der Verteidigung mit seinen Argumenten durchdringt, dass die Gehör finden, dass sie zumindest berücksichtigt werden. Es gibt Richter und Richterinnen, bei denen hat man diesen Eindruck leider nicht. Da fühlt man sich ein bisschen als lästiges Beiwerk in der Verteidigung, das halt auch da ist, weil es halt vorgesehen ist in der Strafprozessordnung, aber in Wahrheit nicht gebraucht wird. Deswegen glaube ich, würde der Rechtsschutz ausreichen, mit der Anmerkung, dass eben die Beweiswürdigung in Schöffengerichtsverfahren unbedingt zu überprüfen sein muss. Es kann nicht sein, dass ich bei derart schwerwiegenden Delikten, wo ich wirklich für lange Zeit dann womöglich hinter Gittern muss, auf die Beweiswürdigung eines Gerichts angewiesen bin und die dort mehr oder weniger machen können, was sie wollen oder wie sie sehen auch immer. Und in kleineren Delikten, wo ich eben vor dem Einzelrichter sitze, ich dann die Möglichkeit einer kompletten Schuldberufung habe, wo wirklich sich ein Obergericht mit den gesamten Beweisergebnissen und auch der Beweiswürdigung, und da muss nichts mehr grob den Denkgesetzen widersprechen, auseinandersetzen kann. Ja.
Ich habe die Frage spezifischer gemeint in Bezug auf den EGMR. Also halten Sie dieses Verfahren für ausreichend? Also noch einmal, auf den Hintergrund zurückzukommen. Also Hessenthaler sagt, er hat mehrere Monate Gefängnis in Kauf genommen, in der Erwartung, dass Gerechtigkeit geschehen möge und dass er freigesprochen werden möge aus Mangel an Beweisen. Und das, was rausgekommen ist, ist jetzt ein jahrelanges Warten in Ungewissheit. Und meine Frage wäre, ob das reicht.
Der EGMR allein ist es ja nicht, warum er auf sein Rechtsmittel verzichtet hat, sondern er hat ja die Instanz, also den obersten Gerichtshof, eigentlich als erstes in der Hoffnung gesehen und
nicht
im Glauben
verzichtet
gesehen.
Hat. Nicht verzichtet hat,
sie haben dass gesagt, er nicht, Rechtsmittel verzichtet dass er nicht, hat. Nicht auf sein Rechtsmittel hat. Verzichtet
ja.
hat.
Ja.
Und da ging es eigentlich um den obersten Gerichtshof und weniger um den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Mhm. Nein, wir waren fest davon überzeugt, dass dieses Urteil der ersten Instanz überprüft wird und aufgehoben wird.
Mhm.
Aber sonst, glaube ich, kann man es nur mit den gegenständlichen Rechtsmitteln, die wir haben und danach eben dann noch ein außerstaatliches, nämlich eben die Beschwerde beim EGMR, so machen. Das finde ich auch in Ordnung. Noch einmal, ich glaube, dass Richter grundsätzlich bemüht sind, richtig nach ihrem eigenen Empfinden zu urteilen. Ich würde niemanden und schon gar keinem Richter vorwerfen, dass er hier irgendeine Agenda oder irgendeinen Plan verfolgt. Aber oft passieren halt Fehler und es kann nicht sein, dass bei so schwerwiegenden Dingen wie langjährigen Gefängnisstrafen Fehler einfach bestehen bleiben können und man sagt, naja, hätte man auch anders entscheiden können, aber ist halt so.
Ja, das ist aber der Stand, nicht? Also hätte man, manche Leute wie Sie sagen, hätte man anders entscheiden müssen. Es gibt manche, die sagen, hätte man anders entscheiden können. Aber dieses sehr österreichische ist halt so, ist jetzt eigentlich das Ergebnis von dem Verfahren, nicht? Wo wir jetzt stehen.
Ja. Ich möchte sicher sagen, dass das Verfahren von Julian Hessenthaler keine Eintagsfliege ist. Also es wird sehr viele Menschen geben, die Ähnliches erlebt haben und sich auch hier missverstanden fühlen oder auch zu Unrecht verurteilt oder in einem Gerichtsverfahren zivilrechtlicher Natur Unrecht Klage stattgegeben, zu Unrecht Klage abgewiesen. Das wird es geben und wichtig ist, dass der Rechtsstaat die Mittel zur Verfügung stellt, um diese Fehler zu minimieren, die da passieren, um so gut wie möglich eine Trefferquote für die richtige Entscheidung zu haben. Und ich finde, da muss alles getan werden. Da ist auch die Politik in der Pflicht, da ist der Gesetzgeber in der Pflicht und hier ist einfach Fortschritt zu leisten. Und es kann nicht sein, noch einmal, dass ein Schöffengerichtsurteil einfach so bestehen bleibt, weil ein Gericht mit diesen Schöffen die Beweiswürdigung so annimmt und die Instanzen dann sagen, was soll ich machen, ich kann die Beweiswürdigung ja nicht überprüfen. Ich hätte es vielleicht eh anders gesehen, aber kann ja nicht.
Ja. Vielen Dank. Dankeschön.
Sehr gerne.
Danke.